Jetzt zum Text. Wir sind ja gerade als Gemeinde im Timotheusbrief. Gestern gab es einen kurzen Exkurs, aber sonst sind wir in 1. Timotheus 3. Vorletzten Sonntag hatte ja Matthias den Abschnitt von Kapitel 3, 1 bis 7 gemacht, wo es um die Ältesten geht. Und heute geht es dann ab Vers 8 um die Diakone. Ich habe so eine kleine Präsentation gemacht, das ist nichts Wildes, aber dann hat man nochmal was, wo man die Augen niederlegen kann. Wir lesen ruhig den Abschnitt von 1. Timotheus 3, ab Vers 8 bis 16. Da steht geschrieben: Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Ja, das ist der Abschnitt, den ich lesen wollte. Wir lassen die Folie noch erstmal. Die Frage, die sich hier als erstes stellt oder sich mir gestellt hat, ist, wozu Diakone in der Gemeinde überhaupt? Ja? Das ist ja die erste Frage. Es gibt Älteste, haben wir ja letztes Mal gehört, und Diakone, wozu Diakone? Ja? Und die Ältesten und Diakone werden oft gemeinsam genannt, weil sie die Leitung der Gemeinde ausmachen. Das ist so ein Gemeindeamt, ja, eine Aufgabe in der Gemeinde. Wir lesen dazu zum Beispiel in Philipper 1, Vers 1, da startet der Philipperbrief mit: Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, also samt den Ältesten und Diakonen. Das ist so eine Einheit, die Leitung der Gemeinde. Und die Diakone heißt nichts anderes als Diener oder Helfer. Das ist ein Unterstützungsamt der Ältesten in der Gemeinde für hauptsächlich die praktischen Sachen, damit die Ältesten sich auf ihre tatsächliche Aufgabe konzentrieren können, nämlich das Gebet und das Wort oder die Lehre. Das sind so die Hauptaufgaben. Es gab in der Kirchengeschichte, am Anfang der Kirchengeschichte, wo die Kirche durch Jesus entstanden ist, gab es ja die Apostel, und diese Apostel, die haben mit einer wachsenden Gemeinde zu tun gehabt, wo viele praktische Dinge auch erledigt werden mussten. Die Witwen mussten versorgt werden, die Armen mussten Essen bekommen, und so gab es viele praktische Sachen, wo die Apostel damals sich mit allem Möglichen beschäftigen mussten und konnten und wollten, aber dann ist das Wort und das Gebet etwas auf der Strecke geblieben, und da hat man sich Gedanken gemacht, wie man das wieder verbessern kann. Und das können wir auch kurz lesen, Apostelgeschichte 6. Verse 1 bis 4 lese ich: In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Ja, da sehen wir, dass diese Leitung, diese Aufgaben verteilt wurden auf mehreren Schultern, und dass diese praktischen Aufgaben an treue Leute abgegeben wurde, um sich auf das, auf die Hauptaufgabe zu konzentrieren, die die Ältesten haben, nämlich Gebet und Wort. In dem Fall waren es die Apostel, später gibt es dann Älteste. Wir lesen das auch von den Ältesten in Titus 1. Vers 7 bis 9 lese ich, denn ein Aufseher, sprich ein Ältester, denn ein Ältester muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht dem schändlichen Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Da ist wieder diese Aufgabe des Ältesten, sich mit der Lehre, mit den Menschen zu beschäftigen. Und das ist so die Hauptaufgabe der Ältesten, hatten wir ja vorletztes Mal auch gelesen, die Eigenschaften, die ein Ältester haben sollte. Und durch die Eigenschaften, die er entwickelt und in denen er wächst, wird er dann auch den Dienst tun, der ihm ja, zugeteilt ist oder dem von Gott vorbereitet ist, dass er die tut. Und die Diakone, die entlasten den Ältesten in diesen praktischen Sachen und helfen ihnen. Und Diakone werden auch, das Amt des Diakon wird auch als in manchen Gemeinden auch als Vorstufe zum Ältestendienst verstanden. Das ist so, sozusagen eine Vorbereitung für den Ältestendienst, weil viele Eigenschaften, die der Diakon mitbringt, dann später im Ältestendienst auch erwähnt wird und sozusagen man sich da auch hin entwickeln kann. Ja, dann kommen wir zur nächsten Folie. Da steigen wir in die Eigenschaften ein, die ein Diakon haben soll. Da heißt es gleicherweise, also gleicherweise ist eine zweite Gruppe, ja, die erste Gruppe war die Ältesten, hatten wir mit Matthias Kämpfner vorletztes Mal. Jetzt gleicherweise ist eine zweite Gruppe, sollen auch die Diakone ehrbar sein. Das ist das erste Wort, ehrbar sein. Da hatte ich mal geguckt, was ehrbar sein heißt, ja, und da stand im Internet kann man das auch lesen, oder in Wörterbüchern, ehrbar ist, wenn man ein gesetztes, anständiges, eben ein ehrbares Benehmen aufweist. Ja? Gegensatz ist unehrbar, ja? Aber ein ehrbares Verhalten, ein anständiges Verhalten, eins, wo man da nicht irgendwie was sieht, was nicht in Ordnung ist und wo es Zweifel an den lauteren Einstellungen geht, sondern ehrbar, ein gesetztes, anständiges Benehmen. Dann als zweites, nicht doppelzüngig, nicht zwei Zungen sozusagen. Es gibt es in dieser Zeit immer mehr, so auch im Beruflichen sieht man das, redet man mit einem Menschen und dann sagt er eine Sache und dreht er sich um und redet mit dem anderen und sagt genau das Gegenteil oder irgendwas anderes. Oder man spricht was ab und nächste Woche sagt er genau entgegengesetzt, ja, wir haben doch was anderes abgesprochen und so soll es nicht sein. Das ist das eine, mit was man sagt, ja, dass man verschiedene Sachen sagt. Und das andere ist die Zuverlässigkeit. Man soll nicht eine Sache sagen und die andere tun. Ja. Wenn ich sage, ich komme und hole dich ab um 5 Uhr und dann erscheine ich nicht und sage, ach, das war so ein schöner Nachmittag, da habe ich noch Fußball gesehen, da konnte ich einfach nicht kommen. Ne. Sowas ist dann halt zweigleisig. Also man sagt eine Sache und tut was anderes. Und so soll es nicht sein. Als Diakon soll man nicht doppelzüngig sein, nicht zweigleisig fahren. Dann heißt es nicht viel im Weingenuss ergeben. Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, selbsterklärend. Ja, man soll sich nicht mit Wein berauschen, heißt es ja auch an anderer Stelle. Also nicht viel im Weingenuss ergeben sein. Wenn man betrunken ist, war es zu viel. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, das ist auch eine wichtige Eigenschaft eines Diakon, weil ein Diakon, wenn er im praktischen Dienst unterwegs ist, dann besucht er die Menschen zum Beispiel, dann besucht er ältere Leute, ja, dann besucht er einen Opa, der vielleicht Witwer ist und zu Hause sitzt und der sein Leben gelebt hat, vielleicht auch noch einiges an Erspartes da hat. Und wenn der Diakon dann so unehrlichem Gewinn nachstrebt, dann kann er sich da Vorteile verschaffen durch indem er gut mit ihm redet und vielleicht irgendwas mit dem Erbe auch noch klärt oder ja, ans Ersparte rangeht, und das soll auf keinen Fall so sein. Ja. Das liest man in der Zeitung oft von Leuten, die an ältere Leute rangehen und sie versuchen, übers Ohr zu hauen, aber ein Diakon muss ganz entschieden anders sein, also nicht nach schändlichem Gewinn streben. Dann, sie sollen, also die Diakone sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Hier ist die Rede vom Geheimnis des Glaubens, und genau, Geheimnis des Glaubens im reinen Gewissen bewahren. Hier steht nur reines Gewissen, aber was ist das mit diesem Geheimnis, Geheimnis des Glaubens? Und vielleicht gucken wir da mal, später in Vers 16 wird das nochmal aufgegriffen, aber vielleicht gucken wir vorweg nochmal in Epheser 1 rein. Da wird das so ein bisschen angesprochen mit dem Geheimnis. Da lese ich Epheser 1 ab Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Also das ist hier die Rede von dem Geheimnis. Ja, warum Geheimnis? Weil es verborgen war. Ja, bis Jesu Ankunft auf dieser Welt war das verborgen, wie das mit der Gemeinde sein wird zum Beispiel. Das kannten die Propheten im Alten Testament nicht. Und dieses Verborgene, das war ein Geheimnis, bis es dann offenbart wurde. Und hier heißt es ja, dass das Geheimnis zur Fülle der Zeiten ausgeführt wird. Also es wurde dann kundgetan, dieses Geheimnis. Und das ist der Glaube an Jesus Christus, dieses, was geheim war, als Geheimnis war. Der Glaube an Jesus Christus, und dieser Glaube an Jesus Christus, der führt einen dazu, sich so zu benehmen, wie es Gott würdig ist. Ja, man hat das Bestreben, Gott zu gefallen, aus Dankbarkeit. Ja, man sieht, was Jesus für einen selber getan hat, und aus Dankbarkeit will man ihm gehorchen, will man ihm dienen. Haben wir ja gerade gelesen, dass es zum Dienst führt. Ja, der Glaube führt zum Dienst, und man hat das Bestreben, ein reines Gewissen zu bewahren. Und das ist der Punkt, der hier auch genannt wird in der Aufzählung. Der Diakon sollte das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren, also ein gutes Gewissen haben. Dann in Vers 10, und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Und ein Beispiel von Erprobung sehen wir in 2. Korinther 8. 2. Korinther 8, Verse 1 bis 8. Das ist auch eine interessante Stelle. Bis zur Vorbereitung hatte ich das gar nicht so verstanden oder gelesen mit dem Aspekt. Aber 2. Korinther 8, ab Vers 1 heißt es: Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig, und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Kenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Und da ist dieses Wort erproben, ja, zum Schluss. Was war das, was wir gerade gelesen haben? In Mazedonien war eine arme Gemeinde, die waren arm, jetzt menschlich gesehen, und die hatten eine schwere Zeit, aber die haben über ihr Vermögen hinaus was für den Herrn getan und gegeben. Und dann schreibt er, das könnt ihr als Vorbild nehmen in Vers 8, ja, durch den Eiferer anderer euch die Echtheit eures Glaubens zu erproben. Das ist das Vorbild, und jetzt erprobe ich euch, gucke ich, ob bei euch auch so eine Eigenschaft da ist, ja. Jetzt will ich sehen, ob diese Eigenschaft auch bei euch zu finden ist. Dann werdet ihr erprobt, indem ihr zeigt, dass diese Eigenschaft, die in Mazedonien da war, auch in euch ist. Und das ist diese Aufgabe oder dieses Erproben. Und in den meisten Fällen, oder eigentlich ist es die Aufgabe der Leitung, auch Menschen mit Aufgaben zu belegen, ja, zu fragen, Mensch, guck mal, das ist so ein Vorbild, oder am besten man ist selber Vorbild, man macht was und sagt, kannst du das mal tun, ja, und das ist dieses Erproben, ja, man guckt, ob der andere diese Bereitschaft dazu hat, diesen Willen dazu hat und das auch so tut, und die Diakone sollen erprobt werden, zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. So ganz praktisch gesehen ist es so, man geht zu jemandem hin und sagt, kannst du das und das mal tun, dann tut er das oder tut es nicht, und dann ist er erprobt, ja, zeigt er die Eigenschaften, die man braucht, um das zu machen, diesen Eifer, diesen Willen und auch die Begabung, dann das zu tun oder eben nicht. Und so soll das sein, dass der Diakon erprobt sein soll, und dann, wenn sie untadelig sind, sollen sie dienen. Ja, das ist bis Vers 10. Ja, und dann war ja die Sache, wenn man hier so sitzt, vielleicht auch vor zwei Sonntagen hier saß und über Ältesten gehört hat, dann sitzt man so und sagt so, ich werde ganz sicher kein Ältester. Was sagt mir die Predigt für mich jetzt heute? Ja? Und so ist es vielleicht mit Diakon auch, wenn man hier sitzt und sagt, ich werde ja gar kein Diakon, gibt es auch was für mich. Ja? Und jetzt ist noch ein zweiter Block eingearbeitet, das ist so schön zu sehen, wie Paulus das macht. Ja, erstmal spricht er über Ältesten, dann Diakon, und jetzt kommt ein dritter Block in Vers 11. Können wir einmal weitermachen? Genau, kommt so ein Einschub auch für Frauen. Also da heißt es in Vers 11, die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Und der erste Punkt, ehrbar, hatten wir ja schon, ja, dass dieses Gesetz, der anständige Benehmen, ehrbares Benehmen. Dann der zweite Punkt, nicht verleumderisch. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil Verleumdung was ganz, ganz Schlimmes ist. Wir lesen das in Römer 1. In Römer 1 ist ja die Rede von den Menschen, dass sie keine Entschuldigung haben, weil sie Gott erkennen können, wenn sie wollen. Und da sie ja Gott nicht erkennen wollen, sich gegen Gott entscheiden, lässt Gott sie dahin fahren. Und dann kommt eine Aufzählung ab Vers 28 von Eigenschaften, die verwerflich sind. Da heißt es, Römer 1, ab Vers 28, und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mord, Lust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder ist auch da genannt, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderische im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und in dieser ganzen Liste an Sachen, die Gott nicht gefallen ist, Verleumdung auch mit drin. Und da werden jetzt besonders die Frauen angesprochen in diesem Abschnitt, aber es gilt natürlich für jeden, dass Verleumdung nicht gut ist und sehr schändlich ist. Und das macht viel kaputt, das setzt irgendwo Feuer oder Glutnester, und irgendwann brennt es dann da. Und schon in 3. Mose 19, Vers 16 wird erwähnt, dass man nicht verleumden soll, und das gilt für jeden, ja, Mann oder Frau, nicht verleumderisch. Ja, dann als dritter Punkt, der für die Frauen hier genannt ist, ist eher aber verleumderisch nüchtern, sondern nüchtern. Und da habe ich mal so gegoogelt, macht man ja heute, ne? Googeln. Früher hat man so ein Lexikon rausgeholt, aber jetzt googelt man, das geht schneller und man kriegt viele Ergebnisse auf einmal. Da heißt es, dass man, wenn man nüchtern ist, sehr rational denkend oder handelnd auf Wesentliches, Sachliches beschränkt ist. Und das ist die Frage, wie agiert man? Ja? Ist unser Handeln darauf aus, nüchtern zu sein, also sachlich rational denken, oder lassen wir unsere Gefühle durchbrennen und gehen unseren Gefühlen nach und verarbeiten nichts mehr nüchtern, rational. Rational heißt nachdenken. Ja? Gott hat Gefühle geschenkt und das ist was sehr Schönes, sehr Gutes, gerade wenn man klein ist noch mit Papa und Mama, da freut man sich, dass man Papa und Mama hat. Das sind gute Gefühle, ja, die man hat. Und das ist nichts Verwerfliches, das ist was Schönes. Aber Gott fordert uns auf und auch gerade die Frauen fordert er auf, nüchtern zu sein. Und an anderer Stelle auch die Männer. Nüchtern zu sein heißt, man hat diese Sensoren, sage ich mal, ja, im Auto. Ist man jetzt unterwegs, da alles zu automatisieren, dass das Auto komplett automatisch einparkt und dann gibt es überall Sensoren und dann merkt das Auto, wenn rechts ein Auto steht oder ein Poller steht, das merkt das Auto alles und verarbeitet das in einer Einheit, ja, in einer Recheneinheit und guckt, wie er das verarbeitet, um da möglichst schadenfrei in die Parklücke reinzugehen. Und so ist es bei Menschen auch. Ja. Wir haben Sensoren, wir haben Gefühle, wir haben Wahrnehmungen und die sind gut. Die hat Gott uns gegeben, dass wir Dinge wahrnehmen. Wir müssen aber nüchtern sein und nicht uns von diesen Piepen und Summen und alles betören zu lassen, sondern wir sollen das gut einordnen, verarbeiten und rational denken, dann auch handeln. Und hier werden wir angespornt, wirklich nüchtern zu sein. Ehrbar, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Und da habe ich auch noch so nachgedacht, wie schön es ist, wenn eine Frau treu ist. Ja, Mann auch, ja. Aber hier ist gerade die Rede von Frauen. Habe ich mich über meine Frau gefreut, ja, und habe ich so überlegt, es ist wunderschön, wenn man so treue Frauen sieht. Wenn die treu sind, dann heißt es ja, nach der Definition ist es treu, wenn man zu einem Menschen Gedanken oder eine Abmachung haltend wirkend. Also wenn man sich an einen Menschen hält oder an eine Vorstellung hält oder an einen Gedanken hält, ja, und nicht davon abweicht. Und wenn man da so eine Frau hat, die treu ihren Dienst tut, komme was möge, das Haus ist immer sauber. Ja, sie tut treu jeden Woche den Dienst oder kann auch anders treu sein. Ja, sie macht... Immer wenn man nach Hause kommt, gibt sie einem ein nettes Wort zum Beispiel. Das sind nur Beispiele, ja. Aber wo man weiß, man kann sich darauf verlassen, das wird so oder so gemacht sein. Und Männer müssen natürlich auch treu sein. Das lesen wir gleich noch. Aber ich fand es so schön und erquickend und auch so zeugnishaft zu sehen, wenn Frauen treu sind. Das ist so schön, weil die das mit so einer Liebe auch oft tun, wenn sie treu sind. Also das ist der Vers 11, der an die Frauen gerichtet ist. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allem. Und dann kommt er wieder zurück. Nächste Folie. Genau. Nächste Folie kommt er wieder zurück auf die Diakone. Da heißt es, die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Und da ist es auch wichtig, dass der Mann der Frau treu ist. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man als Mann Treue erweist. Wir haben ja den Herrn Jesus auch gelesen und wie er sagt, dass auch die Gedanken wichtig sind, dass der Mann in den Gedanken auch treu ist. Und es ist wichtig, dass wir als Männer den Frauen treu sind und dem Haus gut vorstehen, heißt es. Das gibt so ein Zeugnis von Leiterschaft in der Familie, ja. Man sieht, wie ein Mensch, wie ein möglicher Diakon oder wie ein Mann dann auch dem Haus vorsteht. Und das Haus ist, in Corona-Zeiten weiß ja jeder, was ein Haushalt ist. Ja? Also wenn man so Haushalt sagt, dann gehen sofort die Ohren hoch. Ne? Man weiß ganz genau, Corona, was Haushalt ist, ist alles was unterm Dach wohnt, in einer Wohneinheit, ja, mit einer Küche, das ist ein Haushalt. Und hier heißt es, der Mann, also der Diakon, soll ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Ja? Also der soll ein Vorbild sein, was Leitung angeht in dem Haus, in dem Haushalt. Ja, wozu das Ganze? Ja, was kümmert es mich da irgendwie, Diakon zu werden oder wofür überhaupt? Da zeigt der Apostel Paulus, dass das was Schönes, was Gutes ist. Und da kommen wir zur nächsten Folie. Da heißt es in Vers 13, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe. Und da habe ich auch ziemlich lange mich mit beschäftigt, mit was meint er mit Stufe? Ja? Wir sind da oft verleitet, da gerade in unserer heutigen Gesellschaft ist es ja so, alles was Autorität hat oder was Verantwortung oder was verschiedene hierarchische Strukturen ist, will man zerstören, kaputt machen. Alle sind gleich, alle haben gleich viel zu melden und so. Da ist das schon fast fremd, wenn man über Stufen was hört. Ja? Und deswegen hat mich das besonders interessiert und da habe ich nochmal nachgeforscht und geguckt, was mit den Stufen gemeint ist. Und wir lesen ja nicht die Bibel, um sie an unsere Gesellschaft anzupassen, sondern wir lesen die Bibel, um das rauszulesen, was da drin steht. Und hier steht es, denn wer den Dienst gut versieht, erwerbt sich selbst eine gute Stufe. Und da habe ich zwei Dinge, was mit Stufen zu tun hat, festgestellt. Das eine ist, habe ich da so ein Bild gemacht, ja. Das sind so drei Stufen, kennt man vielleicht von irgendwelchen Spielen, ja. Olympischen Spiele oder Sportveranstaltungen. Da kommt der Erste auf den ersten Platz, der Zweite auf den zweiten Platz, der dritte Platz. Das sind so verschiedene Stufen. Und ich habe das in Verbindung gebracht mit der Belohnung, die man am Ende bekommt, ja, vor Gott. Die Belohnung, die jedem zuteil wird, der Recht kämpft und der sich im Reiche Gottes einbringt. Und da können wir zusammen 1. Korinther 9, 25 lesen. Habe ich da hingeschrieben, aber können wir nochmal aufschlagen. 1. Korinther 9, 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also das sollte uns anspornen und da heißt es ja, dass man eine gute Stufe erreicht, wenn man sich in den Dienst einbringt. Ja? Das gilt für den Diakon jetzt hier insbesondere, aber generell, wenn man einen Dienst für Gott tut, dann erlangt man eine gute Stufe, dann wird man eine gute Belohnung bekommen vor Gott, wie wir es gerade gelesen haben, einen unvergänglichen Siegeskranz. Und das ist ein Ansporn, warum man sich einbringen sollte und in dem Fall jetzt als Diakon. Und was auch wichtig ist oder in dem Zusammenhang gesehen wird, wenn man im Dienst steht, dann ist man ständig angespornt, auch das persönliche Leben mit Gott in Ordnung zu halten, ja? Weil man ständig damit mit den Gedanken beschäftigt ist, was will mein Herr von mir als Diener? Ja? Was will Gott von mir? Wie will Gott, dass ich handle? Und wenn man in diesem Gedanken drin ist, dann kreist man sich nicht so sehr um einen selber, dann versucht man nicht selber groß zu werden, sondern dann guckt man, was gefällt Gott? Und das hilft dann einem auch, im Glauben treu zu bleiben und auch im Glauben diese Stufen zu wachsen. Das ist mit Wachstum dann verbunden, dass man Gott ähnlicher wird und diese Stufen sozusagen, dieses Wachstum dann, was als Stufe nur bildlich gesprochen ist, dann voranzubringen. Dann neben den Stufen heißt es auch, wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Da gibt es eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte ist ganz spannend, weil das ist, die geschichtliche Begebenheiten sind da einfach wunderbar zu sehen, Gottes Größe und wie er die Gemeinde gegründet hat. Und da ist es ja der Apostel Johannes und der Apostel Petrus, die gehen ja in den Tempel und dann machen sie ein apostolisches Wunder, ja, dass der Lahme gehend wird. Und dann werden die berufen von den Ältesten dort. Und als sie dann berufen werden, also vorgeladen werden von den Ältesten, heißt es in Kapitel 4, Vers 13, Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ja, was für ein wunderbares Zeugnis. Das war ein ganz einfacher Fischer, der steht vor den Repräsentanten des ganzen Volkes und spricht mit einer Freimütigkeit, und die haben das so gesehen und dann haben die gesagt, das ist unglaublich. Ja? Und das ist so eine Parallelstelle von, was für eine Freimütigkeit man hat, wenn man im Dienst Gottes steht. Ja? Die Menschen merken, dass da das authentisch ist, dass da wirklich was hintersteht, wenn man mit voller Hingabe Gott dient. Wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Da werden die Menschen hellhörig und sehen, ja, das muss sich lohnen, da irgendwie mit Gott zu gehen, wenn das so ist bei ihm. Ja? Und dann hören die hin und dann ist das Herz aufgeschlossener gegenüber dem, was diese Menschen dann reden. Ja, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, ab Vers 14 bis 15, da geht es um die Gemeinde. Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Also das ist dieser erste Satz, den ich da geschrieben habe. Der Timotheusbrief ist geschrieben, damit man weiß, wie man in der Gemeinde sich verhalten soll oder wie es in der Gemeinde ablaufen soll. Aber wir lesen auch was von der Gemeinde. Da heißt es, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und da lesen wir, dass die Gemeinde Gott gehört. Ja, die gehört keinem Menschen. Das ist kein einfach nur ein Verein, der gegründet wird von irgendwelchen Leuten, die eine Satzung sich überlegt haben, sondern die wahre Gemeinde ist die Gemeinde von Jesus Christus. Die gehört Gott und sonst keinem. Und die ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und das sagt mir zwei Sachen, die ich hier hingeschrieben habe. Wir müssen in der Gemeinde, in Gemeinschaft leben, um andere an der Wahrheit zu bleiben. Ja? Wir sind nicht dazu berufen, uns zu bekehren und dann so ein Einsiedlerleben zu führen, uns abzuschotten von der Welt, sondern wir müssen in die Gemeinschaft kommen, in die Gemeinde kommen, um an der Wahrheit dran zu bleiben. Ja? Und wir müssen darauf achten, dass in der Gemeinde selbst sich an die Wahrheit Gottes gehalten wird. Und wie macht man das? Durch Abgleich mit einem Maßstab. Ja? Und was ist der Maßstab der Wahrheit? Das Wort Gottes. Ja? Das ist der Maßstab. Und da anhand des Maßstabes sieht man, ob man an der Wahrheit bleibt oder nicht. Und das ist auch eines der Hauptaufgaben der Ältesten, hatten wir ja vorhin gelesen. Ja? Aber jeder von uns ist dazu berufen, auch die Wahrheit zu überprüfen anhand des Wortes Gottes und darin zu forschen. Also ran an die Bibel und an das Bibelstudium. Ja, dann lese ich weiter in Vers 16. Das hatten wir ja schon vorweg so ein bisschen gehört vom Geheimnis des Glaubens. In Vers 16 heißt es, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht oder des Glaubens oder der Frömmigkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Da macht er immer so ein Spiel und Gegenspiel, um zu zeigen, dass Jesus Christus Werk vollkommen ist. Ja, es ist allumfassend. Ja, es ist im Fleisch. Gott wurde ganz Mensch und ist Fleisch geworden, in Fleisch und Blut. Und gleichzeitig hat er aber auch gezeigt, dass er keinen Fehler hat, keinen Makel hat, keine Sünde hat. Und dadurch konnte er uns ja erlösen und den Preis bezahlen, der nötig war, um unsere Sünden vergeben zu können. Und also er wurde Fleisch, er hat gezeigt, dass er gerecht ist, er wurde von den Engeln gesehen und gleichzeitig wird er in der ganzen Welt gepredigt, sogar den Heiden, nicht nur den Juden, sondern allen Heiden. Also die Engel, die unsichtbare Welt, die sichtbare Welt hat das gesehen, und Jesus ist der Weg zu Gott und wird auf der Erde geglaubt, ja, hier auf der Erde verkündigen wir Jesus, das Evangelium wird geglaubt und Jesus ist gleichzeitig nicht beschränkt auf eine Idee hier oder auf irgendwas, was in der Vergangenheit war, sondern er ist jetzt in der Herrlichkeit und das zeigt, dass er den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat und dass er Macht hat, auch uns hier und jetzt zu helfen in dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Also wunderbar, wenn man so dieses Geheimnis der Gottesfurcht oder der Frömmigkeit sieht. Und wir wissen das jetzt, weil wir das offenbart bekommen haben durch das Wort Gottes. Ja. Im Alten Testament wussten die das nicht und ja, ist eigentlich schade, dass sie das nicht wussten. Ja, aber jetzt wissen wir es und da dürfen wir uns jetzt darauf freuen und das wissen. Dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss und zu dem Praktischen. Genau. Was können wir praktisch mitnehmen, habe ich nochmal so überlegt. Wir haben ja das von den Diakonen gelesen, von den Frauen gelesen, diese Eigenschaften, die sie bringen. Ja, das Erste, was erwähnt werden muss, ist, dass es sich lohnt, für Gott zu arbeiten. Ja? Das Ausüben eines Dienstes in der Gemeinde ist erstrebenswert. Und ich habe im Kalender gesehen, am 4.7. ist ja Charles Reichenbach da und nachmittags 19.30 oder abends ist das ja schon 19.30, da heißt es, wie kann ich mich in der Gemeinde einbringen oder irgendwie so heißt das, ja. Das ist auch eine schöne, gute Sache, ja, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich mich einbringen. Ob es jetzt die Eigenschaften sind, um Diakon zu werden oder Ältesten werden oder als Frau da drin zu wachsen, ja, das sind die nächsten beiden Punkte. Wir sollten an diesen Eigenschaften arbeiten, wenn ich versucht bin, da irgendwie verleumderisch zu sein, weil ich sehr leicht dahin tendiere, da über andere Leute zu reden, dann muss ich daran arbeiten. Wenn es darum geht, dass ich unzuverlässig bin oder doppelzüngig, dann muss ich daran arbeiten, egal ob ich Diakon werde oder nicht. Ja? Ein Mann, ein Wort, unser Ja soll Ja sein, unser Nein, Nein. An diesen Eigenschaften, die notwendig sind, sollten wir arbeiten und so immer Gott ähnlicher zu werden und uns da wachsen zu lassen. Dann der dritte Punkt, Menschen, hier insbesondere Diakone erwähnt, die ihren Dienst treu erledigen, haben große Freimütigkeit, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Das ist auch wichtig, dass wenn wir einen Dienst haben, dass wir den wirklich inbrünstig tun und mit Leidenschaft tun. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch offenere Ohren von Menschen, die uns sehen, wie wir treu unseren Dienst tun. Und was auch wichtig ist, dass die Gemeinde wirklich wichtig ist. Die Gemeinde ist nicht wichtig, weil irgendwelche Menschen hier sind oder weil irgendwelche Leitenden hier sind oder weil irgendwas Menschliches ist, sondern die Gemeinde ist wichtig, weil sie Gott gehört und weil die Wahrheit in der Gemeinde ganz besonders getragen wird. Ja? Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. In der Gemeinde sollte die Wahrheit groß gemacht werden, festgehalten werden und wachsen. Und wenn man diese Wahrheit sucht und daran teilhaben will, dann sollte man in die Gemeinde gehen. Und das Letzte ist das Schönste. Wir haben den Glauben. Achso, das sieht man hier nicht mehr. Der letzte Punkt ist, wir haben den Glauben an einen großen Gott mit einem allumfassenden Sieg durch Jesus Christus, habe ich geschrieben. Ja, das ist das Letzte, was wir gelesen haben. Das ist so wunderbar zu sehen, wie groß und wie wunderbar das Werk Gottes ist, was ein Geheimnis war, aber uns offenbart worden ist durch sein Wort und durch Jesu Christi Wirken auf der Erde. Und das sollte uns anspornen, Gott nachzufolgen und Gott zu dienen in dem, was er uns beruft. Also, zusammengefasst, daran arbeiten, die Eigenschaften, die gut sind, die, wie Gott sich unser Leben vorstellt, daran zu arbeiten und zu wachsen und dann bereit sein für den Dienst. Und Jesus hat ja, als er dann auferstanden ist, mit Petrus gesprochen und hat gesagt, Petrus, folge mir nach. Und dann sagt Petrus, guckt er sich um und sieht den anderen da folgen und dann sagt, ja, was ist denn mit dem da? Und dann sagt Jesus, lass den mal sein, folge du mir nach. Ja, und genauso ist es mit uns. Gott ruft uns zum Dienst und sagt, folge du mir nach. Also bring du dich ein, arbeite du an den Eigenschaften, die Gott gefällig sind. Dann wird Gott dich gebrauchen und dann wirst du auch Freimütigkeit haben, anderen Menschen vom Evangelium weiterzusagen. Amen.